Es ist so mit Erntedank. Erntedank kommt eigentlich jedes Jahr immer. So in den Gemeinden, manchmal, wo ich gewesen bin, sagen manche Leute, Erntedanksonntag gehen sie nicht mehr zur Gemeinde in den Gottesdienst, weil wenn es an einem Sonntag, der Pastor über Geld predigt, dann ist es am Erntedanksonntag. So. Und das wollen sie nicht hören. Also bleiben sie weg. Manchmal ist es so, dass es so manche Themen gibt, wo wir sagen, no, tausendmal gehört, was soll das eigentlich auch mit Erntedank? Es gibt dann immer wieder so Sachen auf dem Tisch, hier vorne, Obst, Gemüse, Brot und so weiter. Und ich stehe in der Gefahr manchmal, dass ich das einfach so, ich sehe das, aber das gehört irgendwie dazu, ist eben Erntedanksonntag. Und ich denke nicht weiter drüber nach. Was jetzt auch Harry vorher gesagt hat, auch so mit diesem, sich bewusst zu machen, wo wir herkommen. Die Bibellese aus 5. Buch Mose, wo Gott wirklich sagt, ihr steht in der Gefahr zu vergessen, wem ihr das alles zu verdanken habt. Es gibt ja den Spruch, es gibt keine Self-Made-Millionäre. Ja, es gibt nicht diese Leute, die von sich selbst Reichtum sich zusammengeschäffelt haben. Weil selbst menschlich betrachtet, es gab immer irgendjemanden, der einem eine Chance gegeben hat oder irgendwie sowas. Oder wie man auch über die Oligarchen erzählt, Millionen oder sogar Milliarden, aber keiner erzählt, wie sie an die ersten Fässer, an die ersten 100 Fässer Öl gekommen sind. Das ist immer irgendwie so versteckt. Aber jeder von uns hat jemandem anderen etwas zu verdanken, auch die Self-Made-Millionäre. Da hat es jemand gegeben, der ihnen diese Chance gegeben hat. Und wenn wir hinter die Kulissen schauen, dann ist das, was in 5. Mose stand. Da ist unser Gott, der dahinter steht, der manchmal uns auch Schwierigkeiten auferlegt. Oder manchmal, es gibt im Alten Testament einen König, von dem gesagt wird, ihm gelang einfach alles, weil der Herr mit ihm war. Und dann gibt es diesen kleinen Nebensatz. Und dann zog sich der Herr zurück, weil er sehen wollte, was wirklich im Herz des Königs drin war. Und dann hat er Mist gemacht. Wenn es uns gut läuft, wissen wir, wem wir das eigentlich zu verdanken haben. Und wenn es uns schlecht läuft, dürfen wir nicht vergessen, wer der Hauptakteur in unserem Leben ist, wer der Hauptakteur in der Geschichte der Menschheit ist von Anfang an. Und das ist Gott. Und das lesen wir von Anfang an der Bibel. Ich habe ja vor 2 Wochen so in groben Zügen so die Lektion aufgezeigt, die ich lerne aus dem 1. Buch Mose. Vom Anfang an, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Das erste Wort dort gibt die ganze Richtung vor, weil im hebräischen Denken das Wort für Anfang wird nur benutzt, wenn ein Ende im Sinn ist. Das heißt, Gott hätte nicht angefangen, wenn er kein Ende für uns oder mit uns im Sinn gehabt hätte. Nur weil er wusste, was am Ende, so wie mein Professor, mein Mentor am theologischen Seminar mich mal gelehrt hat, wie ich das Semester angehen soll. Er hat gesagt, du weißt den Endzeitpunkt, wo das Semester aufhört und du weißt, was du dort abzugeben hast, dann... Das ist dieser Punkt. Und jetzt in deinem Kalender geh die Wochen zurück. Du bist hier. Da ist, wo du hinkommen willst. Und von dem Endpunkt gehst du zurück und setzt deinen Kalender ein. Was muss fertig sein? Wann? Damit du am Ende wirklich alles abgeben kannst. Und Gott ist so ein Stratege, dass er weiß am Ende, wo wir sein sollen. Das neue himmlische Jerusalem. Wir bei ihm in aller Herrlichkeit. Ich als Kind habe mich darauf überhaupt nicht gefreut. Weil meine Vorstellung war, wir stehen alle rum, haben weiße Kleider an und wir singen. Ich dachte, oh, singen, was wäre das für ein Leben in der Ewigkeit. Aber jetzt, wo ich immer älter werde, weiß ich, es ist ja mehr als nur das. Aber diese Herrlichkeit, die auf uns wartet, Gott hat damit angefangen und ist dann zurückgegangen. Und zum Anfang, und im Anfang, als er alles schuf, hat er das Ende im Sinn, sonst hätte er nicht angefangen. Aber wir sind mittendrin, wir feiern Erntedank. Auch heute an diesem Sonntag. Und wir wollen Gott danken. Und die Frage ist, wofür? Eigentlich für alles. Was kannst du denn auslassen? Eigentlich Dank?
Zuerst für den Frieden im Land.
Zuerst für den Frieden im Land. Wenn wir Gott für alles danken sollen, müssen wir erst einmal erkennen, wofür eigentlich. Obwohl Epheser 5, 20, 1. Thessalonicher 5, 18, andere Bibelstellen sagen, sei dankbar oder dank Gott immer und für alles. Und damit hast du plötzlich so, hä, was, wie? Gott hat damit plötzlich alles umschlossen. Wir sollen für alles und für jederzeit dankbar sein. Aber wir Menschen sind so wie mein kleiner Neffe Rudolfs, ja, als er klein war, er hat am Tisch nie gebetet. Beim Tischgebet hat er nie mitgemacht, solange sein Teller leer war. Und mein Bruder meint wirklich so, ist der Teller, er hat nicht mitgemacht. Man musste ihm immer was auf seinen Teller legen. Der ganze Tisch ist voll gedeckt mit guten Sachen. Aber er hat nicht gebetet, wenn konkret auf seinem Teller nichts war. Man musste da was drauf tun. Wir sind Menschen so, wir gucken uns das an und sagen, solange mir was nicht wurde, solange ich kein Vorteil habe, danke ich nicht. Wofür denn auch? Und das ist dann manchmal unsere Kurzsichtigkeit. Wir müssen also erkennen, wenn wir Erntedank feiern, wenn wir Gott dankbar gegenüber sein wollen, müssen wir nicht allein erkennen, ob unser Teller mit Gutem gefüllt ist, sondern wir müssen zuerst vor allem Gott in unserem Leben erkennen, um ihm danken zu können. Dann für das Gute und für die Ernte in unserem Leben. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Und nicht, weil Gott nicht zu entdecken wäre, sondern weil wir vielleicht blind geworden sind, um Gott erkennen zu können. Am Anfang der Bibel, im 12. Kapitel, das heißt, 11 Kapitel sind geschrieben über die Menschheitsgeschichte, wird die Familie von Abraham vorgestellt. Abraham und Lot. Lot ist sein Neffe. Nachor, der Bruder von Abraham, starb und Abraham nahm Lot einfach in seine Familie auf. Beide kommen aus dem gleichen Haus, der Familie Terachs. Abraham ist derjenige, den Gott aus allen Familien der Welt heraus erwählt hat, um etwas Großes mit ihm zu machen. In Abraham wird der Segen zugesprochen, dass in ihm, in seiner Familie, durch seinen Samen, das heißt durch einen seiner Nachkommen, die ganze Welt gesegnet sein wird. Und ihm wird auch die Zusage gegeben, alle, die ihn segnen, werden gesegnet werden, alle, die ihn verflucht werden, verflucht werden. Und er wird mal, alter Mann, damals schon über 80, er wird Nachkommen haben und die werden die gesamte Erde praktisch bevölkern. Er wird so viele Nachkommen haben, dass er sie nicht mal mehr zählen kann. Und Lot als Neffe Abrahams war Teil von dessen Familie. Abraham und Sarah, damals kinderlos, nahmen Lot in ihre Familie auf. Das heißt, gleiche Herkunft, wo sie herkommen, ist gleich. Die Startblöcke, in denen sie beide sitzen, die sind gleich. Aber dann doch ergibt sich eine andere Richtung. Abraham geht in die eine Richtung und Lot in die andere. Der Grund zur Trennung ist eigentlich positiv. Gott hatte ja versprochen, Abraham zu segnen mit Reichtum. Sie haben wirklich diesen Reichtum. Abraham in 1. Mose Kapitel 13, Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen und so weiter. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Das heißt, sie sind beide gesegnet, also praktisch mit Eigentum so gesegnet, dass Streit entsteht. Denn das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Und im Land wohnten damals zur Zeit auch die Kanaaniter und die Pharisiter. Das heißt, sie können sich nicht ausbreiten. Das Land von hier, Neuzelle, Eisenhüttenstadt, Frankfurt, alles ist belegt durch die Herden dieser zwei Leute. Und sie streiten sich miteinander. Und Abraham sprach zu Lot in Vers 8, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Es ist quasi wie Brüder. Sieh, das ganze Land steht dir offen. Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Eigentlich durch Segen Gottes kommen sie an so einen Punkt, dass sie sagen, wir müssen uns trennen. Das ist eigentlich positiv. Aber was dann passiert, vorher schon die Situation, dass Abraham zugesprochen wurde, das Land, in dem er gerade ist, das soll ihm und seinem Nachkommen als Land dienen. Abraham sagt zu Lot, wenn du dich dafür entscheidest, ist mir egal, ich gehe woanders hin. Hätte er das tun können. In der Geschichte von Abraham zeigt sich auch Gottes Größe, dass er diese Verheißung, die er zugesprochen hat, dass er sie bewahrt. Versteht? Das heißt, wenn ihr die Bibel lest und ihr seht, dass Gott mit euch ist, dass Gott möchte, dass ihr bei ihm zu Hause ankommt, dass er euch eure Sünden vergibt, dass er euch bewahrt, dass er euch führt und lenkt, das ist seine Zusage. Er wird sie halten. Versteht ihr, würde mein Glück, meine Zukunft, meine Hoffnung allein auf mich beruhen. Es gibt Tage, da würde ich es vollpacken, es gibt Tage, da würde ich sie tausendmal verlieren. Wenn meine Errettung davon abhängt, wie ich mich verhalte, wie ich lebe, dann wären die Engel am Buch des Lebens, sie müssten meinen Namen immer mit einem Bleistift reinschreiben. Weil an einem Tag bin ich drin und am nächsten Tag müssen sie mich ausradieren. Meine Errettung und deine Rettung hängt nicht von dir ab, sondern von dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Das ist die Basis deiner Hoffnung, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich nicht verlassen hat, dass Gott dich erwählt hat, dass Gott dich errettet hat. Und er ist es, der deine Erlösung garantiert. Durch deinen ganzen Dreck, ich weiß nicht, wie es dir heute momentan im Leben geht, was du gestern getan hast, Ich merke so, für mich dauert es, wenn ich Mist getan habe, gedacht habe, gesehen habe, es dauert für mich, bis ich wieder diesen Dreck oder Schmutz so aus meinem Herzen entfernt habe. Deshalb achte ich heutzutage mehr darauf auf, was ich mir anschaue, was ich mir anhöre. Weil etwas zu vergessen, kann ich mir nicht befehlen. Das ist ja fast genauso wie wenn ihr ein Glas Wasser hättet und tropft dort ein Tropfen Tinte rein. Und dann gebe ich euch die Aufgabe, okay, kriegt diesen Tintentropfen raus, aber ihr dürft das Glas nicht berühren. Ihr dürft das Glas auch nicht umkippen. Und dann guckt ihr um, okay, was habe ich? Bin in der Küche, Wasserhahn und so weiter. Wie bekomme ich diesen Dreck aus dem Glas raus? Stellt es einfach unter Wasserhahn und macht mir Wasser auf. Und wenn das Wasser in das Glas reinläuft, dann einfach durch diese Übermenge an Wasser wird das Wasser fließt ja über und das Glas wird wieder sauber werden. Das heißt, mein Herz wird wieder sauber, meine Gedanken werden wieder sauber, wenn ich reines Wasser, wenn ich Reinheit in mich wieder reinführe. Und das geschieht nur, wenn ich mich wieder auf Gott besinne und dem nachjage, was in seinem Wort steht. Sein Wort lese, mit ihm wieder Zeit wieder mit ihm verbringe. Ich schaffe es nicht, wenn ich mir einfach nur sage, das darfst du nicht tun. Das ist so dieses ganz klassische, der weiße Elefant. Ne, ich gebe euch, ich mache mal etwas ganz Gewagtes, ich gebe euch den ganzen Kollektenkorb mit, wenn ihr in den nächsten 5 Minuten nicht an einen weißen Elefanten denkt. Ja, an alles dürft ihr denken, aber nicht an einen weißen Elefanten. Und wenn ich jetzt einfach denke, das ist einfach menschliche Natur, wenn ich jetzt einfach warte, ihr werdet an einen weißen Elefanten denken und selbst wenn es nur ist, dass ihr sagt, ich darf an keinen denken. Versteht ihr? Das Verbot bewirkt, dass ihr euch darauf konzentriert. Auf das, was eigentlich verboten sein soll. Ihr bekommt das so nicht aus eurem System. Nur wenn ihr auf etwas anderes guckt, so wie das Kaninchen mit der Schlange, weil die Schlange ja nicht, hat ja keine Augenlider. Das heißt, sie starrt ja etwas an, fast wie mit einem hypnotischen Blick. Und wenn ein Kaninchen die Schlange anschaut, oder die Schlange das Kaninchen ist wie erstarrt. Etwas muss irgendwo in das Blickfeld des Kaninchens kommen, damit diese Starre oder diese hypnotische Wirkung gebrochen ist. Wenn irgendwas im Hintergrund ist, ist das Kaninchen frei. Wir sind Solange wir uns nur auf die Sünde konzentrieren, selbst wenn es nur das Verbot ist, wir dürfen das nicht tun, sind wir irgendwo gefangen. Du musst deinen Blick komplett wegwenden und auf etwas Gutes, auf Gott hin, auf sein Wort, das lesen, die Beziehung pflegen, was Gutes, weil dann kommt das, wird das Schlechte auch weggeschwemmt. In Abraham und Lot, beide haben die gleiche Herkunft, beide kommen aus den gleichen Startblöcken. Aber jetzt, Abraham sagt zu Lot, wir müssen uns trennen. Das ist ja positiv. Wir müssen uns trennen. Entscheide du, wo du hingehst. Und Lot hob seine Augen auf, Kapitel 13, Vers 10, sahdie ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Wer aufmerksam die Bibel von Anfang an gelesen hat, sagt nach diesen Versen, oh oh, weshalb? Weil Lot nach Osten zieht. Osten ist kein positiver Begriff in der Bibel, vom Anfang an der Bibel. Als Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben werden nach dem Sündenfall, ziehen sie nach Osten. Als Kain, also das ist ja nur einfach nur eine Geografie, wieso Gott so diese geografische Richtung so betont, weiß ich nicht, aber ist so. Als Kain Abel getötet hat und Kain sagt, jeder, der mich finden wird, der wird mich töten aufgrund dessen, was ich getan habe, beschütze mich, Gott gibt ihm dieses Zeichen, und Kain haut ab aus der Gegenwart Gottes. Kain will mit Gott nichts zu tun haben. Wohin zieht er? Die Bibel sagt, er zieht nach Osten. Turmbau zu Babel, als die Menschen gesagt haben, wir wollen uns einen Namen machen, mit dem wir sind. Gott außen vor, ihm wollen wir nicht gehorchen, wir wollen uns nicht dem Land verteilen, wir wollen uns nicht die ganze Erde untertan machen, wir wollen zusammenbleiben, diesen Turm bauen, und dann werden andere sagen, oh, die sind was Besonderes. Sie zogen nach Osten, bis sie in die Ebene kamen, ins Land See, wo sie dann den Turmbau zu Babel gebaut haben. Jetzt, wo Lot sagt, er zieht nach Osten, sagt ein aufmerksamer Bibelleser, oh oh. Aus der Geschichte wissen wir, das kann nicht gut werden. Und aus der Geschichte wissen wir, das ist nicht gut gegangen. Denn 1. Korinther 15, 33 sagt schon, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitte. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, Dinge färben auf uns ab. Eigentlich, ich bin jemand, meine Kinder kämpfen manchmal mit mir, weil ich, wenn sie irgendwelche Schimpfwörter benutzen, und sei es auch nur das Klassische, das mit S anfängt oder Sch anfängt, sage ich, du kannst es auch anders ausdrücken. Du musst nicht immer das sagen. Also eigentlich fluche ich nicht. Ich habe aber während meines Studiums auf dem Bau gearbeitet, um Geld zu verdienen. Ich habe das Fluchen tagtäglich gehört. Das ist ein besonderer Menschenschlag. Es war, einer kam von einer anderen Firma, du, alle 30 Sekunden, der hat nur geflucht, sondern sogar mein Chef sagte, hey, was ist eigentlich dein Problem? Aber dann, als ich auf dem Bau gearbeitet habe, fiel es mir leichter zu fluchen. Kam ganz automatisch. Wieso? Weil ich es im Alltag gehört habe. Das hat irgendwie dazugehört. Und die Schranke für mich, die sank, weil das in meinem Umfeld zu beobachten war. Im Buch Richter findet sich ein Richter Jephtha. Und von dem biblischen Befund, von der biblischen Geschichte ist es ganz klar, er hat seine Tochter geopfert. Er hat Gott ein Versprechen gegeben. Gott hatte ihn sich ausgewählt. Das heißt, er war ein Mann von seinem Charakter, jemand, der für mich ein Vorbild ist. Auch seine Tochter, wie er sie erzogen hat, er ist für mich ein Vorbild. Aber als Gott ihm gesagt hat, zieh gegen die Feinde, du wirst siegen, hat er Gott ein Versprechen gegeben. Wenn ich nach Hause komme, das Erste, was mir entgegenläuft, das werde ich dir als Dankopfer bringen. Wahrscheinlich hat er erwartet, es kommt der blöde Hahn oder der Hund, der ihm sowieso auf die Nerven geht. Seine Tochter läuft ihm entgegen als Erster. Und Jephtha bricht zusammen. Er sagt, du hast Unglück über mich gebracht. Seine Tochter sagt, was du Gott versprochen hast, das musst du halten. Dass Gott vorher in der Bibel Menschenopfer verboten hat, dass Gott gesagt hat, die Leute um euch herum, die da leben, die Menschenopfer bringen, der Gott, der innen drin ausgehöhlt ist und aus Kupfer oder aus Metall besteht und seine Arme sind so nach vorne, unten drunter wird Feuer angezündet und auf die Arme werden Kinder gelegt. Und so werden sie geopfert. Gott hat gesagt, das ist mir ein Gräuel. Aber Jephtha ist aufgewachsen dort, wo die Menschen solche Dinge getan haben. Und für ihn kam das gar nicht in den Sinn, dass Gott das nicht möchte. Weshalb? Weil er Gott und sein Wort nicht gekannt hat. Und aus einem, wie soll man sagen, aus einem rein, aus einer guten Motivation heraus hat er etwas getan, was ein unheimliches Verbrechen oder für Gott ein Gräuel war. Weil schlechter Umgang verdirbt gute Sitte. Es ist wichtig, mit wem wir uns umgeben. Es bedeutet ja nicht, dass wir uns aus dieser Welt herausziehen. Das bedeutet es überhaupt nicht. Aber wenn ich merke ja, wie, was ich höre, was ich sehe, was das mit mir bewirkt, und ich brauche dazu einen Gegenpol. Ich brauche dazu Gottes Wort, dass ich nicht, wie soll ich sagen, der Welt gleich werde, wie es auch in der Bibel steht. Weil das, womit ich mich umgebe oder das, was mich umgibt, das fährt auf mich ab. Und ich muss bewusst dagegen steuern. Abraham ist geblieben dort in dem Land, das Gott ihm verheißen hat. Lot ging nach Osten. Und du überlegst jetzt, was wird mit ihm passieren? Und wir wissen aus der Geschichte, dass Sodom und Gomorra Menschen waren, die Menschenopfer getrieben haben, die sexuell jede Abartigkeit durchgezogen haben, die man sich vorstellen kann. In 2. Petrus 2 wird gesagt, dass Lot Seelenqualen litt aufgrund der Menschen um ihn herum. Aber die meine Frage ist dann, wieso bleibst du dann dort? Dass wir uns komplett ja nicht aus der Welt zurückziehen, das ist klar. Aber wenn du merkst, dass deine Seele kämpft mit dem, dann schaffe dir bewusst einen Gegenpol. Ob es das nun ist, dass ihr zusammen zu einem Kreis zusammenkommt, als Gemeinde, als Menschen, die Gott wirklich nachfolgen wollen, dass ihr wirklich die Bibel lest oder betet, miteinander das Gute sucht, Spiele spielt oder was auch immer, aber dass ihr auch einen Gegenpol schafft zu dem, was so draußen ist, weil schlechter Umgang verdient gute Sitten und selbst unbewusst. Bei mir war das wirklich mit diesem Fluchen, dass ich gedacht habe, wieso fange ich damit an? Weil ich ja das so um mich herum höre. Und es fährt einfach auf mich ab. Der gerechte Lot litt zwar Seelenqualen, aber dann, es kommen ja Engel zu Besuch, bevor Sodom und Gomorra zerstört werden. Und die Männer kommen in der Stadt zusammen und wollen diese Männer vergewaltigen. Und Lot geht raus und sagt, tut das doch nicht. Und was tut er? Als Ausgleich, als Ausgleich Gerechtigkeit bietet er seine zwei Töchter dem Pöbel als Vergewaltigungsopfer an. Und du sagst dir, was ist, ja, mir fehlen Worte. Wie ist er auf diesen Gedanken gekommen, seine Töchter zu opfern? Ja, Gastfreundschaft, ja, die Leute sind seine Gäste, ja, er muss sie beschützt bewahren. Aber was hat auf ihn so abgefärbt, dass er etwas so Grauenvolles anbietet? Versteht ihr, was ist in seinem Herzen schon passiert, wenn er dort ungefüllt hat und an diesen Leuten gelebt hat, dass ihm seine Töchter weniger wert sind als andere Leute? Schlechter Umgang verdirbt einfach gute Sitten. Lots Frau konnte an Gott gar nichts mehr Gutes abgewinnen. Der Engel sagte, Sodom und Gomorra wird zerstört werden. Ihr haut ab, ihr guckt nicht mal zurück, sondern läuft. Sie hat so gute Erinnerungen an Sodom, ihr ist Gottes Befehl egal. Sie dreht sich um und wird sprichwörtlich zu einer Salzsäule. Das Leben in Sodom Die Erinnerung daran war für sie reizvoller als Gottes Gebot. Und wir stehen in der Gefahr. Ich muss, das Problem ist ja in der Welt heutzutage ist dieses, vielleicht ist es eine Superliste Satans. Ganz allgemein, wie gesagt, in der Hölle gibt es Party und der Himmel ist langweilig. Weißt du, im Himmel sitzen die ganzen Streber und die Langweiler und die, die nichts mit dem Leben irgendwie anfangen können. Ja, und in der Hölle sind diejenigen, die wirklich wissen, wie das Leben läuft. Oder was das Leben schön macht. Weißt du, die Bewegung Me Too hat mir aufgezeigt, das Leben der Schönen, der Reichen ist so ein Drecksloch. Wenn du jetzt nachher, das ist jetzt auch hier, auch in der deutschen Gesellschaft mit manchen Leuten, wo jetzt gesagt wird, jeder hat das gewusst, mit Harvey Weinstein, mit dem, das er angefangen hat, dann, als er wirklich jetzt an den Pranger gestellt war, richtigerweise, dann kamen die Leute hervor und haben gesagt, jeder hat das gewusst. Wenn eine Frau alleine zu ihm hingeht, dann gibt es Probleme. Wieso hat sich keiner vorher gemeldet? Die ganze Welt der Reichen und Schönen, das ist so ein Wechsel, so dass Apostel Petrus mal gesagt hat, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Manchmal, wie wir aufwachsen, das merkst du manchmal in den Zeugnissen, wenn Menschen aus ihrem Leben berichten, dass die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die bewahrt sind vor dem Bösen, die sagen, ich habe eigentlich kein Zeugnis. Weil alles war... ist total blöd, aber so alles war langweilig. Aber wenn wir bewahrt sind vor dem Dreck, wenn wir bewahrt sind davor, dass wir gesucht haben in dem Ganzen und dass uns Unrecht angetan wurde, versteht ihr, das ist das größte Geschenk, das uns jemand hat machen können. Das ist eigentlich das Zeugnis, das Gott uns bewahrt hat. Und wenn wir durch den Dreck hindurchgegangen sind, wenn wir das erlebt haben und er uns herausgezogen hat und jetzt stehen wir vor ihm und unser Herz ist wieder gekittet, vielleicht verletzt worden, aber es ist jetzt wieder gekittet und wir merken, neue Hoffnung kommt zu. Das ist ein großes Geschenk. Und da ist die Hoffnung drin zu finden. Petrus sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn ich bewunderte das Leben der Reichen der Schönen. Ich wollte auch, weißt du, Boot auf dem See haben, zwei Autos in der Garage und ein Haus mit Garten sowieso. Und die alle haben das. Aber Me Too hat mich das Fürchten gelehrt. Ja, vor diesem Dreck des roten Teppichs. Und passe ich auf mein Herz nicht auf, dann stehe ich in der Gefahr, die falschen Dinge zu lieben. Und so in der Geschichte von Abraham und Lot, das ist ein Aufruf, ein Rückruf wieder, uns auf Gott zu besinnen. Was gut ist, edel, dem jagt nach. Philipper 4,8 steht, im Übrigen, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf sei bedacht. Aber das muss man wollen. Und manchmal durch das Umfeld, in dem wir sind, vergessen wir das. Wir schauen nicht mehr, wir lassen es zu, dass die Dinge einfach auf uns abfärben. Römer 12 sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, sagt Psalm 19. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig die Bibel lest, aber manchmal schaue ich mir irgendeinen Film an und ich bin mal am Abend mit Sophie, wir haben ein Date gemacht, Theaterstück, haben wir uns ein Theaterstück angesehen. Genial gespielt. Aber das Thema war so, dass ich habe mich wie ausgekotzt gefühlt. Totale Hoffnungslosigkeit. Es ging um Beziehung. Totale Hoffnungslosigkeit. Und dann, wenn ich merke, aber wenn ich dann zum Wort Gottes greife und ich fange einfach an zu lesen, das füllt mich wieder mit Gutem. Versteht ihr, es macht wirklich mein Herz wieder heil. Aber ich muss es tun. Tue ich es nicht, dann versickert das Gute wieder. Dann verschwindet es. Und ich muss bewusst dagegen arbeiten. Als die Engel zu Abraham kommen, bevor Sodom und Gomorra zerstört wird, es kommen drei Leute auf Abraham zu. Abraham sieht die drei Leute und er begrüßt sie, mein Herr. Es ist ganz klar, dass durch diesen Besuch dieser drei Leute der Herr wirklich anwesend ist. Gott, der Herr, obwohl es drei Leute sind. Abraham hat die Augen zu erkennen, dass wirklich der Herr mitgekommen ist. Und er begrüßt sie so. Grammatik ist in der Bibel wichtig. Er begrüßt sie wirklich so. Mein Herr. Lot, als er die zwei Engel sieht, als sie nachher zu ihm kommen und dort draußen auf dem Stadtplatz sind und Lot lädt sie ein, bei ihm die Nacht zu verbringen. Er sagt, meine Herren. Er hat den Blick nicht dafür, wer eigentlich vor ihm steht. Erst im Laufe der Geschichte kommt er auch zu diesem, dass er sagt plötzlich, es sind immer noch die paar Leute und er sagt, mein Herr. Aber irgendwas in Lot ist passiert, durch das, womit er sich umgeben hat, wo er gelebt hat, dass er die Augen nicht mehr offen hatte, um den Herrn in seinem Leben zu erkennen. Erst Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es bedeutet nicht, dass die Welt nicht schön ist. Gott hatte sie ja letztendlich erschaffen. Schöner Sonnenaufgang, schöner Sonnenuntergang. Oder ihr geht raus und ihr seht, wie die Menschen sich umeinander kümmern und so. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das, wie Gott sich das gedacht hat oder das Schöne, wie er uns erschaffen hat. Das heißt, die Welt ist ja nicht komplett dieser Drecksloch. Aber weil Satan in unserer Welt wütet, ist sie manchmal oder ziemlich oft der Drecksloch. Oder das Drecksloch. Und Gott hat uns die Aufgabe gegeben, der Leuchtturm seiner Größe, seiner Liebe zu sein. Und manchmal ist es hart, wenn die Leute dich auslachen und es gibt ein ganz bestimmtes Thema, wo sie sagen, mal gucken, was du dazu sagst. Sagst du das, dann bist du tot, ja, in deren Augen. Das ist ja so. Aber von dem Wort Gottes wissen wir, was richtig ist. Aber wenn ich meine Beziehung mit Jesus nicht pflege, wenn ich meine Beziehung zu Gott nicht pflege, wenn ich die Bibel nicht mehr lese, wenn ich mich nicht mit Menschen umgebe, und das hat nichts mit irgendeinem Tunnelblick zu tun, aber wenn ich mich nicht mit Menschen umgebe, die auch dem Edlen, dem Guten nachjagen, dann wird schlechter Umgang gute Sitten verderben. Und dann werde ich die Augen für Gott nicht mehr haben. Wir müssen bewusst leben. Wir müssen bewusst die Beziehung pflegen. Wie die Bibel sagt in Galater 6, Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch wird ernten, was er gesät hat. Und das gilt sowohl im Negativen wie auch im Positiven. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gibt es das Sprichwort. Wer aber auch das Gute tut, wird auch Gutes oder noch Besseres ernten. Das gilt genauso. Tust du etwas Gutes, kannst du genauso eine Ernte erwarten, wie wenn du etwas Schlechtes tust. Und die Bibel ruft uns auch, Gute, tut das Gute, jagt dem Edlen nach. Lebt bewusst. Gott lässt sich nicht spotten. Und das ist eigentlich das, was uns die Bibel lehrt und auch Gott lehrt in seinem Wort. Eigentlich ist Gott gut. In ihm ist nichts Schlechtes, dem klingt irgendwie blöd, eigentlich ist Gott gut, aber Ostern und Jesus Christus, das zeigt doch, wie sehr uns Gott liebt, dass er sein eigenes Leben nicht als so wertvoll erachtet hat als uns, dass er wegen uns bereit war, sein Leben aufzugeben, damit wir ewiges Leben haben. Das bietet er uns einfach als ein Geschenk und sagt, hier und lebt. Und wenn du mit Gott lebst, dann auch in dem ganzen Durcheinander, in dem ganzen Wirrwarr, hast du Frieden. Hast du eine Freude, die nicht kurzlebig ist, sondern die nachhaltig ist. Als Mensch bist du erst hundertprozentig Mensch, wenn du mit diesem Gott lebst und so lebst, wie er sich das für uns vorgestellt hat. Und so fordere ich auf, weil ich bitte euch, pflegt eure Beziehung mit Gott. Weil ich möchte nicht blind werden gegenüber Gott. Wenn er mir gegenübertritt, egal in welcher Form, Gestalt oder Anzahl, möchte ich ihn erkennen, sagen, Herr, mein Herr und nicht meine Herrin. Ich möchte ihn erkennen als der, der er ist. Und das kann ich nur, wenn ich die Beziehung zu ihm pflege, so dass ich auf ihn eingehen kann, ihn erkennen kann. Nicht wie Lot. Und trotzdem hat Gott ihn errettet. Versteht, die Gnade Gottes zeigt darin, dass er trotzdem ihn errettet hat und seine Familie. Und dass die Engel gesagt haben, wir sonst noch zu deiner Familie gehören, holt sie raus. Und er ist zu den Schwiegersöhnen ins Spee gegangen, seiner Töchter, und hat gesagt, guck mal, was kommt. Und die haben Lot ausgelacht. Und so ist er wirklich nur mit seiner engsten Familie rettet worden. Aber Gott kam, egal wie er lebt, Gott kam, um ihn zu retten. Und das ist die Gnade Gottes. Das ist die Größe, dass egal wo du bist, die Bibel verspricht, nahst du dich Gott, so wird er sich dir auch wieder nahen. Und das ist die Hoffnung, die festhaltet. Egal, was gestern gewesen ist, was vorgestern gewesen ist. Heute ist der Tag. Mach wieder reinen Tisch mit Gott. Wenn du Gebet brauchst oder möchtest mit mir beten, dann komm nachher auf mich zu. Dann lass uns miteinander reden. Lass uns miteinander beten, dass wir wieder auf diesen Weg kommen. Hast du diese Beziehung zu Gott überhaupt nicht, dass du weißt, er wird mich annehmen als Kind? Dann komm und ich werde dir helfen, weil das ist das, was Gott anbietet. Das ist das, was er getan hat durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir Leben haben in aller Fülle. Wo der Geist Gottes ist, da ist wahre Freiheit. Steht es schon in der Bibel. Und das können wir alle von uns erleben. Und das bezeuge ich mit meinem Leben. Ja, ich weiß, wie das Leben geht, vor Christus und mit Christus. Und ich möchte nicht eintauschen, das Leben heute, mit dem wie es früher war. Weil Christus macht den Unterschied aus. Und ich will wachsam bleiben und ich will nicht blind sein gegenüber Gott in meinem Leben, sodass ich dann auch wirklich mit euch in Erntedankgottesdienst einjubeln kann und sagen kann, gelobt seist du Gott, gedankt sei allein dir, weil von dir kommt alles Gute und du bist gut. Amen.
Amen.